Zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 232 von Distanz und Gloria. Das war heute ein kurz und schmerzloses Einzählen. Es begrüßen euch heute wieder der Herr Städt und der Herr Polas. Der Herr Städt hat sich extra eine Schale geschmissen, fiel gerade noch aus dem Flugzeug. Das wird er uns gleich hoffentlich selber erzählen. Falls ich heute noch mehr dünnes laber als sonst, könnte es daran liegen, dass ich unter schweren Schmerzmitteln bin. Warum, wieso, weshalb, das erkläre ich dann auch nachher. Aber Fakt ist, nichts hält uns ab, keine Flugverspätung, kein Schmerz sonst wo, diese Folge aufzuzeichnen. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr euch diese Stunde nehmt, Distanz und Gloria zu vergenussferkeln, wie wir mal so schön gesagt haben. Schön, dass ihr da seid. Herr Städt, obligatorische Frage, wie geht's dir? Und dann gerne auch, wo bist du? Du sitzt in irgendeinem Hotelzimmer.
Ja, das ist völlig korrekt. Schönen guten Tag. Ich bin in Oslo heute und der Flug hatte tatsächlich keine Verspätung. Wir sind überpünktlich angekommen, wie immer. Ja, ich bin wohl bemerkt auch gestern mit dem Zug von Riesa nach zum Frankfurter Flughafen gefahren und ich musste zweimal umsteigen, einmal in Leipzig und einmal in Frankfurt am Hauptbahnhof und ich war in allen drei Zügen mindestens 3 Minuten eher da. Und das war, muss ich sagen, das hat mich sehr gefreut, dass das einfach mal funktioniert hat, ohne dass man sich Gedanken machen muss, ob man überhaupt ankommt und wenn ja, wann. Das war wirklich toll, da muss ich mal Danke sagen.
Ich weiß gerade nicht, wie es genau heißt, aber ich habe gestern gelesen, es gibt jetzt offenbar eine Plattform, da kann man auf die Unpünktlichkeiten der Deutschen Bahn wetten. Und dass da noch keiner drauf gekommen ist, das finde ich faszinierend. Aber das heißt irgendwie Bad Train oder irgendwie sowas in der Richtung.
Das ist aber gescheit, weil man oft einfach wirklich nicht abschätzen kann, was passiert. Man muss wirklich wetten.
Es ist auch ein bisschen eine, wie ich finde, recht witzige Erziehungsmaßnahme der Bahn gegenüber.
Ja,
gut. Irgendwie schon. Entschuldige, ich unterbrach dich.
Alles okay. Jedenfalls ist es aber so, dass die Autobahn zwischen dem Flughafen und der Stadt aus irgendeinem Grund gesperrt ist und deshalb fährt man halt eine halbe Stunde länger. Und ich plane eigentlich immer so zu unserer Aufnehmzeit noch die halbe Stunde ein. Die haben wir heute gebraucht. Ja, also ich bin tatsächlich gerade erst im Hotelzimmer angekommen. Was aber auch mir ganz recht ist, dass wir jetzt direkt aufnehmen können, weil der Tag ist schon relativ lang. Der geht schon seit 5.35 Uhr. Da haben wir nämlich heute unser Briefing gehabt. Ja, und ich freue mich dann auch darauf, bald was noch zu essen später und dann noch vielleicht werde ich mir das Essen sogar irgendwo, finde ich, vielleicht noch einen Supermarkt, der offen hat, oder ist ja Sonntag. Und wenn nicht, dann muss ich mir was überlegen. Aber es gibt immer noch sehr viele Möglichkeiten, aber manche möchte ich halt nicht bezahlen. Und brauche ich auch nicht. Mir reicht dann halt eine Kleinigkeit, die jetzt dann nicht ein Riesenmahl sein muss.
Wenn du sparen willst und trotzdem selber einkaufen, empfehle ich in Norwegen kein Obst.
Ja, ich weiß. Es ist sehr, sehr teuer. Aber die haben tatsächlich unten in der Rezeption so wunderbare Äpfel
und ist da habe ich mir schon einen mitgenommen. Der sieht aus wie aus Plaste.
Der ist echt, der sieht aus wie aus Plaste, aber der ist sehr, sehr lecker. Es ist so ein säuerlicher Grüner.
Ah, ja.
Also ich habe überlegt, ob wir mal wieder ein geheimnisvolles Geräusch euch machen. Aber ich, dass man quasi dieses Abbeißen von dem Apfel als geheimnisvolles Geräusch euch nimmt.
Und ich muss dann die Apfelsorte erraten anhand des Geräusch euch.
Genau. Sowas. Allerdings ist es so, dass ich gehört habe, dass es nicht beliebt ist, wenn man kaut beim Aufnehmen oder Sprechen.
Das ist gut, dass ich mir schon die dritte Praline jetzt reingepflastert habe und wir da jetzt erst drauf kommen. Aber jetzt ist es nur noch eine, damit müsst ihr dann jetzt auch noch leben. Ja.
Und die Folgennummer ist ja jetzt die 232, was interessant ist, weil morgen fliegen wir diese Flugnummer nach Rom.
Oh.
Also genau diese Nummer, das passt eigentlich perfekt. Hoffentlich, weil ich nämlich sehr, sehr gerne in Rom bin und freue mich da immer ein bisschen zu sehr drauf, weil ich dann immer hoffe, dass es nicht aus irgendwelchen Gründen doch nicht klappt, weil man, was weiß ich, doch einen anderen Flug übernehmen soll oder so. Es ist sehr selten, aber es ist schon vorgekommen.
Und fliegst du dann auch schneller, damit du eher bei der Eisdiele bist?
Das ist nicht auszuschließen. Wobei, nee, weil du kannst auf so einer kurzen Zeit nicht wirklich Zeit rausholen. Ja, also der Flug geht 1:30, vielleicht 35 Flugzeit. Und da kannst du nicht wirklich was rausholen. Selbst wenn man da schneller fliegt, da verballerst du halt 200, 300 Kilo mehr Sprit für 3 Minuten eher da sein. Das ist Käse.
Dazu
das
aber eine Frage, die mir noch nie unterkam, die mich aber jetzt gerade, weil wir drüber sprechen, interessiert. Es gibt ja am Flughafen auch bestimmte Regeln, Vorfahrtsregeln, was weiß ich, nicht wahr? Ja. Wie ist denn bei euch eigentlich die zugelassene Höchstgeschwindigkeit für das Rollen so am Terminal?
Also das ist von Flughafen zu Flughafen leicht unterschiedlich. Grundsätzlich sind es 30 Knoten und 30 Knoten sind 54 km/h. Also quasi wie innerorts Autofahren. Das ist schon ziemlich zügig, wenn man sich überlegt, dass man da mit 54 km/h paar in 100 Tonnen durch die Gegend eiert. Also ich meine, wir sind ein leichterer Flieger. Wir wiegen im Zweifelsfall 89 Tonnen. Das ist auch schwer. Aber die großen, dicken Dinger dürfen auch so schnell rollen.
Und die Flugzeuge erst.
Ja, genau, richtig. Nee, also unsere Höchstgeschwindigkeit sind 30 Knoten. Und es gibt aber Flughäfen, wo je nach Rollweg das auch herabgesetzt auf 20 oder 10 Knoten sein kann. Und 10 Knoten ist relativ langsam, es ist weniger als 20 km/h. Also da denkt man wirklich, man steht.
Ja, das kann ich, also interessanterweise ist es manchmal so, wenn man so dösig ist, also wenn man irgendwie übelst müde ist im Flieger, gibt es manchmal so Momente, wenn irgendwas eingeladen wird oder so, wenn der Flieger wackelt so leicht. Ja. Man hat das Gefühl, man fährt schon, obwohl man noch steht.
Ja, das ist, da kann es einem schlecht werden.
Ja, und wenn man dann die Augen aufmacht, das ist tatsächlich ziemlich schickend. Ja.
Überhaupt fällt es einem natürlich als Gast, also Passagier, grundsätzlich schwer, im Flieger die Orientierung zu behalten. Deshalb wird es ja vielen auch schlecht.
Ja. Man mag es nicht glauben. Auch bei mir ging der Tag heute relativ früh los.
Erzähl mal, musstest du aufstehen wegen deiner Mittel, die du nehmen musst?
Auch.
Wegen deiner Tabletten?
Aber nicht nur.
Ja. Sondern?
Nein.
Erzähl mal.
Wir haben heute mit meinem Chor, dem Ensemble Tonart Leipzig, den Universitätsgottesdienst gestaltet, musikalisch, zusammen mit dem Universitätsmusikdirektor an der Orgel.
Das ist aber schön. Cool, dass er das, also der, ja, mega.
Ja, das hat auch Spaß gemacht und das ist ja vor allem auch der gnädigste aller Gottesdienste in Leipzig. Der geht nämlich erst um 11 Uhr
los. Ja, 11 Uhr geht der los, ne? Ja, genau.
Bedeutet, man muss nicht ganz so spät
aufstehen. Und man ist auch in der Ausgestaltung gar nicht so sehr eingeschränkt, ne?
Ach, naja, es wird schon auf, sagen wir mal, jetzt liturgisch nicht ganz Abwegiges ein bisschen geachtet.
Das ist klar.
Aber ja, also im Wesentlichen ging das schon alles ganz gut durch, was wir vorhatten. Ja, und das war recht angenehm, war auch der Landesbischof da und hat gesprochen, Herr Bilz.
Ach, schön.
Ja, das war eine schöne Sache.
Das ist ja richtig eine Ehre, regelrecht.
Ja, ja.
Ja, das ist schön, dass ihr das machen konntet, freut mich.
Durchaus. Genau, war jetzt nicht ganz so sicher, ob ich das alles machen kann. Und damit kommen wir zu Punkt 2.
bevor du Punkt 2 ansprichst, was der Hörer wissen will, ist, wie war es denn?
Es war sehr schön.
War es schön?
Ja, doch.
Also, bist du auch zufrieden mit der musikalischen Qualität, die ihr geboten habt?
In der Tat, ja. Aber auch wir haben mit einem Problem der heutigen Zeit zu tun, wenn es um die präzise Sprache geht. Ja, Herr Stett grinst schon, der weiß worum es geht. Ich will das gar nicht so sehr vertiefen, weil sonst lenkt man unnötig die Aufmerksamkeit dahin, aber du weißt, was gemeint ist.
Vertief das doch mal. Das ist ja nicht weiter schlimm. Es ist ja so, das spornt die Leute auch an und du kannst die Aufmerksamkeit ruhig in die Richtung lenken. Ich finde das in Ordnung, weil wir ja nicht die Einzigen sind oder ihr oder wir, die damit kämpfen. Erzähl mal.
Also, nee,
ich meine, du bist ja auch quasi Coach.
Ja,
du hast ja ein Buch veröffentlicht. Die Leute wollen doch wissen, was du davon hältst.
Noch nicht, aber fast. Es ist, es ist in den letzten Zügen, was das angeht. Also es ist einfach so, dass wir, und das hat nichts mit unserer sachsenspezifischen dialektalen Besonderheit zu tun, wie das so schön heißt. Also nicht ausschließlich, denn wir haben im Chor auch Leute aus Bremen, Heute hat jemand gesprochen in der Universitätskirche, der aus dem Schwabenländle kam, hat dort was sagen dürfen. Und alle haben sie mit demselben Problem zu tun. Und ich sage absichtlich dasselbe Problem und nicht nur das gleiche. Dass die E-Vokale bei der, er, werden, erden, die sind alle zu faul gesprochen. Alle. Es ist eher so ein Werden, Erden, der, er. Und das macht mich wahnsinnig, weil das bei fast, also es gibt wenige Chöre, die das beherrschen. Und je mehr man darauf achtet, desto mehr stellt man fest, wie wenige das wirklich können.
Und ich sage nicht, nee, ich würde sagen nicht können, sondern machen.
Man muss es aktiv
machen, dann.
Also naja, mittlerweile muss ich fast hier und da am Können zweifeln, weil dass sie das theoretisch können, ja. Aber manchmal sagst du es und sagst es zweimal und sagst es dreimal und dann geht's beim nächsten trotzdem wieder nicht. Und ja, ich weiß, auch wir waren damals als Chorknaben äußerst pflegebedürftig, was Anweisungen anging. Aber trotzdem, das ist was mir auffällt und was mir schon länger auffällt. Und das ist bei ganz vielen Chören so. Und das hat nichts mit dem Mittelsächsischen zu tun. Das ist eine allgemeine Unschärfe in der Sprache, offenbar. Also Sächsisch ist ja nicht das Einzige, was so dialektal so ein bisschen locker ist in den Vokalen. Das hat es ja mit zum Beispiel im Schwäbischen gemeinsam. Das ist ja auch eher maulfaul weggebabbelt. Aber trotzdem, das ist bemerkenswert, dass dieser Unterschied einfach nicht mehr gemacht wird. Und grundsätzlich ist das so, dass im Alltag, ja, ist das verständlich. Aber auf der Bühne darf es dann Hochdeutsch sein. Und das hat einen ganz einfachen Grund, dass das allermeiste in Hochdeutsch geschrieben wurde. Es wurde vielleicht im Dialekt gedacht, ja, auch Bach hat Dialekt gesprochen wahrscheinlich, irgend so einen thüringisch-sächsischen Mix vermutlich. Aber trotzdem hat er nie und nimmer, es sei denn, er hat es, und das ist das Entscheidende, er hat es eingesetzt. Ja, er hat es bewusst eingesetzt, wenn er es haben wollte. Beispielsweise hat man nicht mit seinen Kindern 100.000 Hudeleien. Hudelei ist ein sächsisches Wort. Ja, das hat er dann absichtlich eingesetzt. Und das ist auch gut so, weil es eine Farbe ist. Es darf aber nicht die Farbe alles andere übertünchen. Ja. Deswegen plädiere ich stark dafür, Hochdeutsch grundsätzlich zu benutzen beim Singen und dann, wenn man mal eine Farbe will, es lieber als Farbe einzusetzen.
Ja, das ist auch eine Frage der Verständlichkeit. Man versteht das auch besser. Dass gerade wenn es gesungen wird und langgezogene Vokale teilweise sind oder eben auch nicht mal langgezogen, sondern wenn viele hintereinander kommen, also viel Text auf einmal, dann ist es immer gescheit, wenn man die ordentlich färbt, die Vokale, weil man das dann besser versteht als Zuhörer. Und die Färbung ist eben auch was Besonderes. Ich werde da nur kurz erwähnen, die Sächsische Lorelei von Lene Vogt, vertont beziehungsweise gesetzt durch Philipp Goldmann. Großartiges Werk.
Es ist
sehr zu empfehlen.
Es ist linguistisch auch eine interessante Bezeichnung, denn man spricht bei dem der, das ist ja, wir sprechen ja nicht der, also wir sprechen kein phoniertes R, sondern das ist ein sogenanntes vokalisiertes R hinten. Also du sprichst eigentlich E-E-A hinten, der, eher.
Ja.
Und in dem Moment, wo du das auf ein E reduzierst, der, er, wird das sofort so flach sächsisch. Das ist aber auch unsängerisch. Also für das Singen ist es viel, viel besser, einen sinnvoll geschlossenen Konsonanten zu haben. Und ich sage deswegen sinnvoll geschlossen, weil ein geschlossener Konsonant kein enger Konsonant im sängerischen Sinne sein sollte. Gut.
Ich möchte abschließend,
ja.
Ich glaube, dein Reizbegriff ist Wiederhirsch. Es gibt schon Wiederhirsch.
Nee. Ja. Also da ging es auch los. Also beziehungsweise da gab es das auch. Aber da gegen diese Windmühle kämpfe ich schon deutlich länger.
Ja.
Also das geht tatsächlich mit den einfachen Worten der und eher los. Und das ist ja das für mich Tragische daran. Die Leute können das ja. Und ich weiß das ja. Und die machen das auch nicht, weil sie böse sind. Das ist,
was ich ja sage.
Sondern
genau.
Das ist einfach so, wer sich einmal muskulär was falsch antrainiert hat, das vielleicht aus dem Sport kennt oder sonst woher, der weiß, dass es doppelt so viel Aufwand braucht, um es wieder rauszutrainieren.
Oder doppelt so viel Motivation. Wenn man zum Beispiel gerne Klaus Kinski nachmacht und das oft genug macht, dann lernt man es automatisch.
Ja.
Genau. Das ist wirklich großartig, wie der gesprochen hat. Also unglaublich gut einfach. Ja.
Naja, das ist also halt
freindig das Sprechen, was er hatte.
Das ist im Bühnensprechen im extremsten Sinne. Ja, also das ist im Prinzip das, was ich auch gelernt habe. Ja, diesen Unterricht hatte ich auch.
Ja, du hattest quasi Klaus Kinskis Unterricht. Du bist Klaus Kinski.
Ja, genau. So ist das.
Also ich würde sagen, wir nennen die Folge am besten Klaus.
Ich wollte die Folge eigentlich auf Drogen nennen, aus Gründen.
Oh, das könnte problematisch sein. Da bin ich eher für Klaus. Aber erzähl mal, warum bist du denn auf Drogen?
Warte, ganz kurz, um den Bogen zuzumachen. Alles Weitere zu dieser Problematik findet sich dann tatsächlich in meinem Buch. Punkt. Wen das interessiert. Warum bin ich auf Drogen? Das ist relativ einfach erzählt, weil ich am Mittwoch 4 meiner Zähne, nämlich die, die nicht mehr gebraucht werden, die Weisheitszähne, eingebüßt habe in einer Operation. Und dementsprechend tut mir noch die Fresse weh, wenn ich keine Schmerzmittel nehme. Aber, und das ist ganz gut, das Ganze ist so unkompliziert und ordentlich verlaufen, dass ich zumindest nie deutlich größer mit Schwellungen zu tun hatte und sogar am nächsten Tag schon wieder Probe machen konnte und Probe singen konnte. Herr Stett hat von mir ein Foto gekriegt direkt danach. Da sah ich noch aus wie ein Hamster, da hatte ich allerdings auch solche Einlagen, also wie hier diese Geräte, wo man dann drauf beißt, wenn es noch blutet, noch im Mund. Als die da dann raus waren, sah das schon deutlich besser aus und bin des Tages war es dann auch eigentlich okay. Aber es gab so eine Phase, das war, also das Ekligste daran, wenn ich das ganz kurz erzählen darf, das Ekligste daran war eigentlich die Narkose in der Lippe. Weil dir deine Lippe dreimal so groß vorkommt und du keine Kontrolle mehr darüber hast. Also du kannst keinen Muskel mehr bewegen im Gesicht. Das war wirklich widerlich, muss ich sagen. Und ich bin froh, dass jetzt das Gefühl wieder da ist, meine Lippe sich wieder auf Normalgröße anfühlt. Man muss auch sagen, es ist jetzt nicht unbedingt immer so, dass alle 4 gleichzeitig gezogen werden. Das war eine Verfügung von mir, weil ich gesagt habe, wenn ich mich da einmal hinsetze, dann räumt gleich komplett aus, denn die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dann da nochmal hinsetze, tendiert gen Null. Und dementsprechend haben wir da gleich einmal Tabula Rasa gemacht. Das bedeutet aber auch, dass beide Seiten oben und unten jeweils betäubt waren. Also viel heftiger hätte es gar nicht kommen können, so narkosemäßig. Ja, und jetzt ist das Gefühl wieder da.
Musstest du jetzt die letzten Tage Suppe essen?
Den ersten Tag habe ich in der Tat Brei zu mir genommen, also so eher so Smoothie. Ja, ich habe mir einen Smoothie machen lassen und mir dann am nächsten Tag selber eingemacht. Und dann ging es eigentlich schon wieder. Also es ist wohl alles soweit zu. Ich habe ja die äußerst praktische Begebenheit, dass meine Zahnärztin gleichzeitig in meinem Chor ist und am Tag nach der Operation hatte ich Chorprobe, die ich dann auch selber machen konnte. Deswegen, das war also so gut verheilt, dass ich nächsten Tag oder so gut verlaufen, dass ich nächsten Tag schon wieder Chorprobe machen konnte. Das sah und sieht also irgendwie alles ganz gut aus soweit. Aber ohne Schmerzmittel geht es noch nicht ganz. Und ich wollte gerade sagen, das Ekligste war eigentlich der Moment, als dann die Schmerzmittel nachgelassen haben, die Betäubung nachgelassen hat, so langsam der Schmerz kam. Und aber das Letzte, was von der Betäubung her noch vorhanden war und dann nachgelassen hat, war meine Lippe. Ich konnte also kein Schmerzmittel nehmen, weil ich keine Kontrolle über meine Lippe und meine Zunge hatte. Meine Zunge war nämlich auch halb
taub. Du konntest nichts schlucken.
Naja, du konntest halt so Speichel schlucken, aber ich hätte jetzt nicht kontrolliert eine Pille zu mir nehmen können. Weißt du?
Ja, unangenehm.
Und das bedeutet, ich lag dann wirklich 2 Stunden wie mit dem Hammer gekämmt auf der Couch, wo ich dann lieber Gott lass Abend werden. Und irgendwann, als dann ich die Lippe wieder benutzen konnte, war das Erste, was ich gemacht habe, mir wirklich eine Ibu einzuschmeißen. Und dann, so eine halbe Stunde später, war es dann auch okay und erträglich. Und aber auf dem Stadium stehe ich jetzt noch. Also ich merke, es tut nicht mehr so weh wie direkt danach. Aber es ist jetzt noch nicht komplett schmerzfrei. reicht aber aus, um alles, was ich so machen muss, inklusive des Gottesdienstes heute, soweit machen zu können. Was jetzt auch nicht selbstverständlich ist, weil mir dann, das ist ja das Herrliche, wenn du sagst, mir wurden die Weisheitszähne oder mir werden die Weisheitszähne gezogen, dann erzählen dir ja alle ihre Version, die du in dem Moment gar nicht unbedingt hören willst, weil die meistens gar nicht mal so gut waren. Ja, also dann kam dann von einem, der sagt ihm, ist da irgendwie ein Krümel vom Fischstäbchen drin hängen geblieben und es hat es gealtert. Über den nächsten, der sagt, er ist zwei Wochen mit Hamsterbacken durch die Gegend gerannt. Also das sind so alles diese Geschichten, die du gar nicht hören willst vor solchen Eingriffen. Aber der Arzt,
willst du wirklich nicht.
Also der Kieferchirurg, der hat das wirklich ganz toll gemacht. Das war erstens ein total Lieber und ist auch immer noch ein total Lieber. Und der hatte auch diverse Orchestermusiker schon unter seinen Fittichen, also Blechbläser und Holzbläser, und konnte mir da die größten Ängste nehmen, die ja einfach sind, dass mein Instrument irgendwie beschädigt wird. Und von daher ist, glaube ich, die Entscheidung eine ganz gute gewesen.
Was jetzt allerdings die Frage, auf die alle schon warten, wo sind die Zähne?
Die habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Also ich habe sie gesehen.
Hast du nicht bekommen.
Das sind ja übelste Kavenzmänner, das habe ich auch nicht gedacht.
Genau.
Alter Schwede.
Ja.
Aber zum Glück war es bei mir wirklich bei zwei bis zweieinhalb von vieren so, dass er nur einmal mit der Zange ansetzen musste und kräftig zerren musste. Die waren zwar alle recht gesund und auch relativ fest verankert, aber hatten halt zum Glück alle nur so eine Wurzel. Da gibt es ja ganz verschiedene Dinge. Und dann hat er mir noch erklärt, wo die eigentlich herkommen, warum wir Weisheitszähne haben. Weißt du das?
Nee.
Das ist evolutionär bedingt. Als wir noch auf allen Vieren gingen, ja, da war also unser Schädel auch, also unser Unterkiefer, deutlich weiter vorne. Und dadurch hatten wir hinten mehr Platz und oben im Kiefer für diese Weisheitszähne. Und mit dem aufrechten Gang hat sich der Kiefer nach hinten verschoben und es wurde weniger Platz. Und es gibt wohl mittlerweile evolutionär schon Leute, die gar nicht mehr haben. Also die.
Ich hab die nicht.
Du hast keine Weisheitszähne?
Ich habe keine Weisheitszähne, sind auch nicht veranlagt.
Ach krass, ja siehst du, genau, dann bist du so ein evolutionärer Fall, der sich wahrscheinlich dann irgendwann mal durchsetzen wird, gentechnisch.
Ja, so. Vielleicht, vielleicht auch nicht, ja.
Fand ich aber sehr spannend, weil sehr plausibel.
Ja.
So, also.
Aber es ist schön, dass du das so gut überstanden hast, weil das bin ich wirklich sehr, sehr froh. Du hast ja, wie du schon sagst, am nächsten Tag schon, ich sag jetzt nicht komplikationsfrei, das ist ja jetzt nach wie vor noch nicht so, aber dass es wirklich sich sehr zügig beruhigt hat, sehr, sehr schön.
Ja, das hat es auf jeden Fall. Essen ist nach wie vor ein bisschen so eine Sache, also eigentlich so rechte Seite macht mir gar keine Probleme mehr, links ist noch so ein bisschen, da müssen wir mal gucken, jetzt in der kommenden Woche ist dann die Nachsorge dazu. Aber Fakt ist, ich kann reden und ich kann Podcast aufnehmen und ich konnte den Gottesdienst machen und ich konnte alle Proben machen, die gemacht werden mussten. Und von daher hätte das kaum besser laufen können, würde ich mal so sagen.
Absolut. Ich meine, wenn man es nicht wüsste, würde man es jetzt nicht sehen und merken.
Und interessanter Nebeneffekt, ich habe das Gefühl, durch das mehr an Platz jetzt im Mund, verändert sich auch die Resonanz im Mund beim Singen.
Das ist einfacher.
Es ist, also einerseits kriege ich den Kiefer wieder einfacher auf, weil hier nichts blockiert. Also der Kiefer geht, ja. der Mund geht weiter auf beim Singen. Und dann ist aber auch der Klang klarer, weil wahrscheinlich mehr Platz, mehr Resonanzraum, keine Ahnung, woran es genau liegt, das muss ich mal noch rausfinden. Aber das ist sehr interessant, finde ich.
Das ist auch schön, dass es sich in diese Richtung entwickelt hat, dass ja. Es quasi nicht nur dich nicht stört, sondern gleichzeitig in der Verbesserung ist.
Na, das war ja
nicht nur aus medizinischer
die Idee,
Sicht
sozusagen. Also das nicht, ja. Wir haben die das nicht rausgeräumt, damit mehr Platz im Mund ist, sondern wir haben die rausgeräumt, weil einfach so verschiedene andere Dinge, Migräne, Knirschen, Entzündungen etc. einfach möglicherweise mit dranhängen, ja. Und da geht man dann einfach auf Nummer sicher und gut ist. Ja. Schön war es trotzdem nicht. Das muss ich der Vollständigkeit halber auch sagen.
Ja. Das glaube ich sofort.
Also ich konnte zum Glück meine Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetzen und habe schön Musik gehört. Musste zwischendurch ein bisschen lauter machen, weil der Bohrer bei dem Einzahn, den er benutzt hat, der war schon sehr laut, muss ich sagen. Da musste mit dem schweren Gerät ran, glaube ich. Aber wenn ich dann höre, dass bei anderen Einzahlen zum Teil anderthalb Stunden gedauert hat, da bin ich ja froh, dass ich, bei mir ging es glaube ich insgesamt 35, 40 Minuten, also alle Zähne.
Ah, das ging ja wirklich fix. Also das ist ja wirklich, wirklich sehr, sehr fix.
Ich glaube, das längste, am längsten hat der erste gedauert und das Warten auf das Wirken der Narkose. Aber da dachte ich bei dem ersten, Also wenn das jetzt bei allen so kompliziert, das war tatsächlich direkt der Komplizierte. Wenn das jetzt bei allen so wird, dann wird's scheiße. Aber es war zum Glück dann relativ zügig alles gegessen.
Was jetzt natürlich auch noch alle wissen wollen, ist, was hast du denn gehört?
Ich habe da so eine Playlist mit, also es war überwiegend Filmmusik tatsächlich.
Ah ja,
Verschiedenste. Schöne
das ist natürlich spannend.
Filmmusik, ja. Naja, also du kannst ja dich selber auch emotional agitieren, indem du das Falsche auflegst in dem Moment, nicht wahr? Also, was ich jetzt nicht gehört habe, ist The Dark Knight Batman, weil dann geht der Puls von alleine hoch. Sondern du willst
Ja,
schon was
oder der
haben.
weiße Hai oder
Ja,
sowas,
du willst
ja.
schon was haben, wo du im besten Sinne irgendwie ein bisschen was Schönes hast oder beruhigt bist, sozusagen.
Ui, Entschuldigung,
Apropos
ich merke gerade,
beruhigt.
dass so ein bisschen, ja, die Müdigkeit macht sich breit. Ich bin gerade auch auf der Autofahrt so richtig eingepennt,
Das
also so
ist gut.
richtig lange nicht so sehr im Bus eingeschlafen.
Man
Unglaublich.
könnte denken, wir haben vorher gequatscht, was wir aber nicht haben. Denn Autofahrt ist ein gutes Stichwort, Herr Stett, damit wir jetzt mal in die Kategorien so langsam kommen. Drei Dinge, nee, nicht drei Dinge, sondern deine drei gefährlichsten Momente beim Autofahren bisher.
Ja, das Gute ist, also daran kann ich mich erinnern. An sowas kann man sich ja in der Regel erinnern.
Richtig,
Ja.
deswegen kam ich drauf, weil bin neulich wo mitgefahren und dachte, das ging bei mir schon mal fast anders aus. So.
Also, es gab mehr als drei und es ist auch schwer zu sagen, welche jetzt die gefährlichsten waren. Das ist ja immer das Dumme beim Autofahren, dass es im Grunde erstmal gefährlich ist und dass man es in den Griff kriegen muss.
Können
So.
auch Momente gewesen sein, die dir besonders hängen geblieben sind. Das muss jetzt nicht gefährlich, also kurz vor Unfall oder
Also
sein.
hängen geblieben ist mir eine Sache, da war ich aber selber schuld, da habe ich den Schulterblick vergessen. Man macht ja Spurwechsel ohne Ende auf der Autobahn und einmal hatte ich ihn halt vergessen und da hing direkt quasi auf der linken Seite jemand in der C-Säule. Also da, ich sah ihn nicht.
Schlecht.
Ja, und schlecht, aber der hat es sofort registriert und hat gebremst. Ja. Und deshalb hat es gut funktioniert, sonst wäre es blöd gewesen. Das war gefährlich definitiv, weil es sich ja da um Geschwindigkeiten handelt. Selbst wenn man in Anführungsstrichen nur 100 fährt, ist das äußerst schnell physikalisch gesehen, wenn es um Zusammenstoß geht, der quasi nicht linear, also doch linear ist, aber eben nicht frontal oder quasi in derselben Linie wie die Fahrtrichtung ist. Das heißt, wenn man an der linken oder rechten Seite gerammt wird, dann wirst du dich sofort drehen und wahrscheinlich überschlagen. Das geht ganz schnell. Ja. Zweite Sache, mir hat mal jemand auf der Landstraße die Vorfahrt genommen. Und zwar so sehr, dass ich eine Notbremsung machen musste. Also es hing richtig im Gurt drin. Man saß zum Glück sehr gut, aber ich war eben auch mit einer normalen Geschwindigkeit für die Landstraße unterwegs. Es war eine gerade Straße, also mit 100 konnte man da ohne Probleme fahren. Und da kam jemand aus so einer Straße eben, auch in einer Kreuzung und fuhr einfach auf die Kreuzung. Hat mich wahrscheinlich nicht gesehen oder gedacht, er schafft es noch. Jedenfalls habe ich wirklich eine Vollbremsung machen müssen. Und ich habe es dann gerade so geschafft. Also es hätte fast gepasst. Es war wirklich knapp. Wenn es da geregnet hätte oder so, hätte es gepasst. Ja. Das war definitiv auch ein gefährlicher Moment. Und ich würde jetzt nicht zum Autofahren noch was sagen, sondern eher im Straßenverkehr als Radfahrer unzählige. Aber eins ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Es war nämlich glatt draußen und das Problem ist ja, dass die Radwege in der Regel nicht geschoben sind. Ja. Das heißt, man muss entweder auf der Straße fahren und hat dort das Nachsehen oder man fährt auf dem Radweg und hat da das Nachsehen oder besser noch, man fährt nicht. Ist aber auch doof, wenn du keine andere Option hast. Ja, wenn du irgendwo hin willst. Jedenfalls fuhr ich und es bog jemand rechts ab und also Richtung Ampel ist es ja meistens noch mal ein bisschen glatter als unterwegs, weil die Leute da absteigen oder bremsen und das festgelatscht wird und dann glatt wird. Ich wollte geradeaus, hatte grün und der andere wollte abbiegen, fuhr auch langsam und ich dachte, er hat mich gesehen und fuhr dann aber wieder los. Hat mich also nicht gesehen oder es war ihm egal. Daraufhin schmiss es mich hin und ich schleuderte gegen den Hinterreifen dieser Person, gerade so. Ja, also es ist nichts kaputt gegangen, auch nicht an mir, aber es war wirklich sehr gefährlich. Und dieses Fahrzeug fuhr einfach weiter. Also entweder er hat es nicht gemerkt, der Fahrer, oder er hat es gemerkt und es war in Brille.
Oder er wollte es nicht gemerkt haben, meinst du?
Genau, ich glaube, das Letzte ist der Fall. Oh, war da was? Nee, ich fahre mal besser weiter. Hm. Habe ich mich sehr geärgert auch, weil es wirklich einfach unfair ist, dass man in dieser Position als Fahrradfahrer dann das Nachsehen hat, auch wenn man nicht die Schuld hat, obwohl man aufgepasst hat. Es braucht halt immer die gegenseitige Aufmerksamkeit. Ja. Also vor allem als Fahrradfahrer muss man natürlich noch mehr aufpassen und für die anderen mitdenken. Das ist so. Da kommst du nicht drum rum, weil am Ende hat man das Nachsehen. Und da hilft es auch nicht, auf seinem Recht zu beharren, wenn man dann in der Kiste liegt. So einfach ist es.
Da hatte ich mal eine interessante Diskussion mit der Polizei, weil du das gerade sagst, denn Paragraph 1 der StVO ist ja gegenseitige Rücksichtnahme. Mein Gott, 1, 2, 3, das war die IBU. Gegenseitige Rücksichtnahme. Und es war so, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, ob ich die Situation noch zusammenkriege. Es war abends. Es fuhr, ich glaube, es war so ein Rollstuhl oder irgendwas, fuhr auf dem Fahrradweg. Und ich bin, weil ich sah, der Fußweg ist komplett frei, auf dem Fußweg ausgewichen, um den zu überholen, damit ich nicht auf die Straße muss, also kein Auto gefährde, damit ich ihn nicht gefährde und knapp neben ihm vorbeifahre, bin ich auf dem Fußweg ausgewichen. Und da hielten mich zwei Fahrradpolizisten an, die ich nicht gesehen hatte, die da irgendwo an der Seite standen, und erzählten mir nun, dass ich gerade gegen Recht verstoßen hätte. Und da habe ich gesagt, na gut, aber ich habe in der Fahrschule gelernt, gegenseitige Rücksichtnahme, Paragraph 1 der Straßenverkehrsordnung. Da guckten die sich an und dann hatte ich ihnen halt gesagt, also meine Abwägung war ganz klar, ich wollte kein Auto gefährden, ich wollte ihn nicht gefährden, ich sah, der Fußweg ist frei, da ist in 50 Kilometer Umfeld keine Sau, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Guckten die sich an, guckten mich an und sagten, also alleine für diese Erklärung, gute Fahrt.
Ja, klar, meistens hat es irgendwie einen Grund, warum man das macht. Ja.
Naja, es ist ja manchmal auch so, also es reicht jetzt nicht, bei einer roten Ampel weiterzufahren, weil du halt nicht absteigen willst und, weißt du, also, und hinter dir keiner gefährdet. Nee. Das ist es nicht. Nee. Aber es gibt ja nun wirklich klare Situationen, wo du niemanden gefährdest mit der Art und Weise, wie du vorgehst. Scheiße. Ah, doch. Gut, hat weiter aufgenommen. Meine AirPods haben es versucht, sich hier zu verbinden. Ich muss mal ganz kurz hier das Bluetooth ausmachen. So, jetzt. Läuft aber, glaube ich, alles weiter soweit. Und es gibt ja die Situation wie eben diese, wo du manchmal, um das sicherste Momentum für alle Parteien herzustellen, sagen wir mal, eine Regel biegen musst. Ich will gar nicht sagen brechen, weil es war ja, wie gesagt, keiner unterwegs auf dem Fußweg. Und das ist ja dann, das wäre derartig verbohrt, zu sagen, sie bestrafen mich dafür, aus bürokratischen Gründen, dass ich keinen anderen gefährdet habe. Also das wäre so deutsch, das kann ich mal Deutschland, glaube ich.
Ja, weil manchmal ist es auch, das Bremsen als Fahrradfahrer ist auch ein Manöver, was nicht immer ungefährlich ist. Ja, ja. Man fährt mit zwei Rädern, die sich da drehen. Ja. Das heißt, das Ausweichen ist auch oft für einen selber die sinnvollere Variante. Und es ist so, bei uns gibt es dieses Prinzip auch. Du darfst von der Regel abweichen, wenn es die sicherere Variante ist. Nicht, weil es die angenehmere ist, sondern weil es die sicherere ist, weil es die Sicherheit erhöht gegenüber dem, dass man die Regel anwendet. Das ist, ich weiß nicht, wie es im deutschen Recht ist, ich glaube, es ist da nicht so grundsätzlich. Es ist aber so, ich würde auch nicht sagen, die Regel brechen oder sie biegen, sondern davon abweichen.
Kann man ja am Ende dann bezeichnen, wie man möchte. Was ich aber an der Stelle eben auch nicht verschweigen will, ist eben die gute Reaktion der Polizisten. Denn du hättest garantiert auch irgendwo so Paragraphenreiter gehabt, die gesagt hätten, nee, ist wurscht, hier 50 Euro Attacke. Und das ist eben schön, dass es diese Beispiele auch gibt. Leute, die eben dann im Sinne des Gesetzes handeln. Und dafür ist es ja da. Es ist ja dafür da, dass du dich gegenseitig schützt quasi. Und das fand ich ganz toll an der Situation. Aber ich habe...
Ich muss zugeben, ich habe bisher hauptsächlich solche Leute getroffen bei der Polizei.
In der Tat, ich erinnere
also
nochmal an die...
Also vielleicht ein oder zweimal nicht, aber meistens So.
Ich erinnere auch nochmal an die Geschichte, die wir da in Corona-Zeiten hatten, als ich zur Aufnahme gefahren bin mit dem Auto. Damals hatte ich es noch. Wo es dann hieß, ja, Künstler, ja gut, sie haben genug, also gute Fahrt. Also das ist, es gibt schon wirklich auch sehr, sehr gute Polizisten. Das kommt mir manchmal ein bisschen kurz. Aber ich habe auch ein, zwei Geschichten dazu zum Thema Auto und gefährliche Situationen, beziehungsweise Situationen, die so hängen geblieben sind. Das eine ist mein Führerschein, den habe ich nämlich bekommen, ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal gesagt habe, am 11.11.2011.
Ja. Ah, wusste ich gar nicht mehr.
Ja, nee. Steht auch so drin. Also ist Ausstellungsdatum. Dann war es so, dass bei meinem zweiten Auto, du kennst sie ja alle. Mein erstes Auto
alle drei.
War so ein ranziger Hyundai Akzent, der war schon 1000 Jahre alt gefühlt, aber der hat uns von A nach B gebracht mit Firmatur. Und mein zweites Auto war dann ein Nissan Primera, den kennst du auch noch.
Ja, natürlich, mit dem sind wir noch viel mehr gefahren.
Und dieses Auto hat sein Ende gehabt, als wir mit Amacord nach Madeira geflogen sind, glaube ich. Also wir sind irgendwie auf Tour geflogen und damals noch abgefahren mit dem Bus dann zum Flughafen in der August-Bebel-Straße. Und in der August-Bebel-Straße gibt es so diese Mittelparkstreifen. Ich weiß nicht, ob du das vor Augen hast. Also du hast rechts hin, links zurück und in der Mitte auf der ganzen Straße wird geparkt quasi, gefühlt. Und ich hielt in einer dieser Parktaschen und in dem Moment, wo ich den Schlüssel drehte und der Motor ausging, fing es an, unter der Motorhaube weiß zu zischen und zu dampfen.
Ach so. Gott.
Da dachte ich, ja, schöne Scheiße, ich habe jetzt hier überhaupt keine Zeit, mich drum zu kümmern. So, was habe ich gemacht? Ich habe damals meinen Onkel, der Kfz-Sachverständiger war, angerufen, der gesagt hat, ich gucke mir das mal an. Und dann bin ich erstmal gefahren und geflogen. Also ich habe das alles so eingerichtet, dass er sich das angucken kann und musste dann erstmal los. Ich musste einen Flug kriegen, wir hatten ja ein Konzert. Und dann schrieb der mir, du, also das sieht nach wirtschaftlichem Totalschaden aus. Und dachte ich, ja, schöne Scheiße. Dann musste den ja einschleppen lassen und alles Mögliche. Was ich nicht wusste, in der Zeit, wo wir weg waren, haben an diesen Mittelparkinseln, da sind ja auch Büsche und Sträucher und Bäume und alles Mögliche. Da haben Baumschneiderarbeiten stattgefunden. Und die haben also in der Zeit, wo wir weg waren, Schilder aufgestellt, dass da jetzt Parkverbot ist. Das heißt, als ich wieder ankam, war das Auto weg, das hatten sie abgeschleppt. Da dachte ich, ja, ist doch geil. Ach. Win-win-Situation.
Dann habe ich es. Ah, und dann haben die da Lagergebühren gehabt und oh Gott.
Naja, also ich habe es dann quasi dort direkt gelassen bei dem Abschleppunternehmen und habe es dort verschrotten lassen. Und damit musste ich mich da zumindest bürokratisch erstmal nicht drum kümmern, das irgendwie von A nach B zu kriegen, sondern das hat im Prinzip die Stadt Leipzig für mich übernommen, wenngleich es ein bisschen teurer war. Aber dadurch war ich dann den Ärger los und habe es dann dort verschrotten lassen und da war die Sache geritzt am Ende.
Ich erinnere mich so dunkel daran, ja. Ja. Nee, das habe ich nämlich auch neulich gelernt. Du bist verpflichtet, wenn du dein Auto irgendwo abstellst, in angemessenen Abständen das zu kontrollieren, dass es da gut steht. Oder du delegierst diese Aufgabe, indem du an irgendeinem überwachten Parkplatz bist.
Das gilt übrigens auch für Mieter. Also wenn du musst immer sicherstellen als Mieter, dass irgendjemand in die Wohnung reinkommt, weil es kann ja auch mal ein Rohrbruch oder Waschmaschine läuft aus oder es tropft durch die Decke oder was auch immer sein, da muss jemand in die Wohnung kommen können. Oft ist das der Verwalter, aber wenn man halt, wie wir jetzt zum Beispiel hier die Leute um einen rum haben, die nicht weit weg wohnen, Familie, dann kann man denen auch einen Schlüssel geben und dann ist das auch okay. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, da jemanden zu haben, der im Zweifelsfall mal in die Wohnung gucken kann und schaut, ob da noch alles steht.
Ja.
Und das Dritte ist, und das ist dann quasi mit meinem bisher letzten Auto passiert, denn wann habe ich mein Auto verkauft? 2021, glaube ich, oder 22. Also ich habe ja schon ein paar Jahre kein Auto mehr. Eine der besten Entscheidungen meines Lebens bisher, kann ich nur sehr empfehlen. Also sowohl finanziell eine sehr gute Entscheidung, wenn man sich das leisten kann, kein Auto zu haben. Bei euch auf dem Land ist das natürlich so ein bisschen so eine Sache. Aber hier in Leipzig ist das auf jeden Fall eine sehr gute Geschichte, weil man hat hier gute öffentliche Verkehrsmittel und man kann mit dem Fahrrad überall hin. Von daher sehr gute Entscheidung. Und vorher hatte ich ja mein 1er BMW. Ein sehr schönes Auto, was ich auch sehr gerne gefahren bin, was immer mal ein bisschen Trouble gemacht hat, so teilmäßig. Und mit diesem, das wissen die wenigsten, BMW ist oft, Moment, jetzt muss ich überlegen, Heckantrieb. Dieser auch. Und ich wusste aber, als ich den gekauft habe, nicht so richtig, was da jetzt anders ist. Und ich habe es rausgefunden, was da anders war, in einer Nacht, in der es kalt war und fror. Da bin ich nämlich, da sind wir auch, das war, da kamen wir, glaube ich, auch von irgendeiner Tour zurück. Das war sehr, sehr spät, das war so um 2 oder halb 2 oder sowas unter der Woche. Das heißt, da war wirklich nichts los, glücklicherweise. Da bin ich am Gürtelerring langgefahren, also an der Musikhochschule, dann Richtung Zoo hoch und habe Gas gegeben und wahrscheinlich ungünstig Gas gegeben in der Kurve. Jedenfalls dreht es mich komplett einmal über den Ring. Und wie gesagt, es war zum Glück nicht los. Aber dann wusste ich, okay, Heckantrieb, Vorsicht, bei Glatteis.
In der Kurve.
Also ist ja, in der Kurve. Oder es war Schnee, ich weiß gar nicht, ich glaube, es war kein Glatteis, ich glaube, es war Schnee. Es war gar nicht mal, also es war noch nicht mal gefroren. Es war einfach nur sehr, sehr nass. Und halt,
aber man kommt mit einem Heckantrieb, wenn man es geschickt anstellt, gut um die Kurve.
Ja, ja, das, also, das schon.
Man hat einen sehr engen Wendekreis.
Aber also das, muss ich sagen, seitdem achte ich da schon drauf.
So. Ich werde auch nie vergessen, ich hatte ja auch mal ein Auto mit Heckantrieb, wie wir mit Firmatur zu einem Konzert fuhren und es hatte gerade frisch geschneit und alle Straßen waren weiß und da hast du mit so einem Auto natürlich, du kommst auf jeden Fall voran, besser als mit dem Vorderradantrieb, aber es schwimmt die ganze Zeit so ein bisschen.
Ja.
Ja, aber eben zum Glück nicht an den Rädern, die, mit denen man lenkt. Ja, das ist der große Vorteil vom Heckantrieb. Er ist eigentlich besser für Winter, finde ich. Man muss halt nur ein paar Sachen beachten.
Genau.
Und wir werden nicht vergessen, also keiner von uns wird vergessen, wie wir bei diesem Konzert ankamen und wir einfach alle nicht mehr geradeaus gehen konnten, weil wir dieses Gefühl dieses Schwimmens die ganze Zeit noch hatten. Und ich auch abends, als ich dann ins Bett ging und da ein bisschen im Bett lag, schwamm es so die ganze Zeit.
Das ist aber das,
völlig verrückt.
Das Schwimmen ist dafür ein schönes Bild, weil wenn du dich erinnerst, wenn man früher so als Kind mal so 3-4 Stunden in der Sachsentherme oder irgendwo war und geschwommen ist, gibt natürlich auch andere schöne Schwimmbäder, will jetzt keine Werbung machen, aber wenn man da mal ein bisschen geschwommen ist und dann aus diesem Wasser wieder rauskam, dann ging das ja auch noch so den ganzen Tag. Oder wenn man Turbulenzen im Flieger hat, genau dasselbe.
Ja.
Schön finde ich auch immer, wenn man, weiß nicht, warst du mal Go-Kart fahren und musstest danach wieder ins normale Auto?
Zum Glück, ja, einmal.
Das ist ein ist richtig komisches Gefühl.
Das ist auch nicht gut. Das ist auch nicht gut.
Naja.
Weil er doch ganz anders fährt.
Naja.
Hier. Es ist jetzt 3:15.
Ja.
Ich habe Hunger.
Wir schicken jetzt Herrn Stett ins Bett.
Nee, erstmal essen gehen.
Ja, dann
ich habe Hunger. Also essen gehen hoffentlich nicht. Ich hoffe, ich kriege irgendwo noch was. Normal, mal gucken.
Ja. Ich habe theoretisch noch eine Empfehlung der Woche.
Bitte.
Die ist mir dummerweise gerade entfallen. Und ich habe es mir diesmal mal nicht aufgeschrieben.
Das ist ja unangenehm.
Ah, halt, aber bevor ich die sage, ich habe noch eine Frage an dich als ehemaligen Postboten. Sagen wir mal, es kam jetzt in letzter Zeit immer mal zu eigenartigen Auseinandersetzungen, weil sich die DHL-Boten bei mir beschweren, dass ich ihnen nicht entgegenkomme. Und das finde ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Weil ja erstens es nicht billig ist, das Pakete verschicken und Pakete bekommen ist natürlich schon billig, aber Pakete verschicken nicht. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob das taktisch klug ist, die Leute, die, ich sag mal, den herkömmlichen Paketdienst noch benutzen und eben nicht auf Amazon, Hermes etc. setzen, sich bei denen zu beschweren, dass sie nicht 3 Stufen entgegenkommen. Ich verstehe, dass das anstrengend ist, wenn man den ganzen Tag Pakete durch die Gegend trägt. Wenn man aber dann anfängt, sich zu mokieren und zu sagen, ja, es steht doch da, dass wir nicht vor der Haustür liefern, dann muss ich sagen, wenn es dir so wichtig ist, musst du es größer irgendwo hinschreiben. Dann kann es nicht sein, dass ich das in AGB nachgucken muss. Und da wollte ich jetzt mal ganz kurz deine Sicht auf die Dinge. Vielleicht spinne ich ja auch.
Also das stimmt so nicht. Es ist tatsächlich so, dass vor der Haustür geliefert wird. Eigentlich ist es so, dass wir die Pakete, also zumindest war das, als ich bei der Post war, so, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich geändert hat. Eigentlich ist es so, dass wir die Treppen hochgehen müssen und es den Leuten an die Wohnungstür bringen, weil es genug gibt, die da eben nicht runterkommen können. Rein körperlich gesehen geht das bei vielen nicht. Und das ist immer so eine Art, wie es in den Wald reinruft, ruft es auch wieder raus. Wenn du so deine Tour hast, kannst du dir die Leute, wenn du immer derselbe Postbote für die Tour bist, das ist meistens so, dass eine Person einer Tour zugeordnet ist, ja, und damit auch den Haushalten, kann man die über die Zeit auch bitten, verschiedene Dinge zu machen, um einen zu helfen, weil die Last der Pakete ist sehr hoch. Wenn wir tatsächlich zu jedem zur Tür kommen würden, dann würden wir die Tour nicht schaffen. Das ist tatsächlich so. Ist natürlich nicht das Problem der Kunden, sondern es ist so, weil die Touren entsprechend angepasst wurden, weil man die Pakete geschafft hat, weil die Kunden nett waren. So, darum geht's. Also in die Richtung ging's. Und es ist aber immer so, ich habe das dann so gemacht, dass ich den Leuten gesagt habe, hey, wie sieht denn das aus? Ich habe noch ein paar, darf ich es Ihnen in den Fahrstuhl stellen? Wäre das okay für Sie? Ist quasi unten gleich gefragt oder wenn ich dann oben war, gefragt, ob ich das beim nächsten Mal machen kann. Sowas zum Beispiel. Oder wäre das okay, wenn ich es hier in die zweite Etage stelle, da kann ich schon mal weiterfahren. Ja, ist kein Problem. Oder es wäre cool, wenn Sie es raufbringen können, ich kann nicht runterkommen. Das sind auch so Sachen, das ist immer die Art und Weise, wie man das bespricht. Und ich denke mal, nach dem dritten oder vierten Mal bei dir hochrennen, würde ich da wahrscheinlich auch sagen, wie sieht denn das aus? Können Sie sich vorstellen, vielleicht beim nächsten Mal eine Etage oder zwei mit runterzukommen? Ich komme Ihnen entgegen.
Genau, und aber
dann geht es schneller
das
für uns beide.
Das genaue so, Wording weißt du? War aber, na was ist denn hier mit entgegenkommen ist nicht oder was?
Und dann ja, nee, muss da ich kannst sagen, du, das finde also, ich, das finde ich, es geht halt auch nicht. Immer wie es reinruft, ruft es wieder raus.
Ja. Da stehe ich dann auch mal mit verschränkten Armen da, weißt du? Also da werde ich dann auch mal deutsch kurz. Weil,
nee, es ist auch korrekt, da kann man auch sagen, ich mache das gerne, aber da müssen Sie mich netter fragen. Punkt. Also das kann man dann auch sagen.
Und,
man kann schon die Bereitschaft zeigen, aber auch einfach mal sagen, dass man sich hier nicht anflaumen lässt.
Ja, na mal gucken. Dann ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich den Kollegen nochmal sehe und dann werde ich ihm hier nochmal greifen.
Genau. Am besten, also was ich in der Situation immer gemacht habe, wenn die Leute zu mir unfreundlich waren, ist, ich war besonders freundlich. Gesagt, ich kann das verstehen. Ich weiß, dass sie viele Pakete haben. Es wäre trotzdem schön, wenn sie auch nett zu mir sind, wenn sie was von mir wollen.
Ja, genau. Also jetzt nur blindes Verständnis.
Und kannst auch noch dazu sagen, dass es, ja, also ich glaube, so würde ich, dass, also sie haben wirklich, es ist wirklich so, du würdest die Tour nicht in der Zeit schaffen, wenn du zu jedem hochgehst, weil man muss sich vorstellen, wenn du an einem Haus wie im Nordplatz in Sachsenhausen klingelst, dann ist es so, dass das vielleicht ein Haus ist, wo 78 verschiedene Etagen sind, ja. Und da, wenn du da klingelst bei den Leuten, klingelst du erstmal alle durch und musst zuhören, welche Etagen das ist. Dann schreibst du die Etagen auf das Paket drauf und fährst sie dann nacheinander ab. Ja, und da kann es auch mal gescheit sein, die quasi für eine Etage einfach dorthin zu stellen, wenn man das mit den Leuten abgesprochen hat. Ansonsten schafft man es nicht, wenn du dann immer wieder runtergehst, nochmal klingeln und dann da klingeln und dann da klingeln und so weiter. Ja. Das kommt ja auch noch dazu. Und dann sind ja manche auch nicht da. Das gibt es ja auch noch.
Das ist
also
richtig.
Es ist manchmal stellt man sich den Job doch einfacher vor, als er ist. Er ist einfach, aber nicht so einfach, wie man ihn sich vorstellt.
Es tut mir leid, ich muss hier mal ganz kurz was gegenchecken.
Was willst du denn? Mit den AGB nachgucken?
Nee, oder? Nein. Du sprachst gerade von Sachsenhausen und ich war mir gerade nicht sicher, ob das in Anbetracht aller Umstände die richtige Ortswahl war. Aber das,
ach so,
das gibt's auch als,
ja, da hast du auch.
Das gibt's auch als normalen Ort, ja. Also das.
Ja, genau.
Ja.
Also das ist mir tatsächlich einfach nur, das ist tatsächlich eine ungeschickte Wortwahl gewesen. Da hast du recht, ja. Ich meine tatsächlich einfach irgendeinen x-beliebigen Ort in Sachsen oder whatever.
Ich unterstelle mal, so haben wir es alle verstanden. Ja, ich wollte bloß dann nochmal nachschieben.
Also ihr kennt mich ja.
Nicht, dass da keine Fragen offen bleiben. Genau. Was? Nee, nicht, also dass
man,
da Fragen
man
offen
weiß
bleiben.
Ja, wie ich, richtig, wir haben ja letzte Woche darüber schon geredet.
So ist es.
Und dass wir auch der Meinung sind, das Vertrauen in die Leute haben, die uns zuhören, dass sie wissen, wie wir über Themen denken.
Ich hätte ja gelacht, wenn du Entenhausen gesagt hättest.
Entenhausen ist auch nicht schlecht, ja.
So, jetzt also.
Hier wird es langsam dunkel übrigens.
Ja, ja, ich mache ja schon. Jetzt Empfehlung der Woche. Hier übrigens auch. Empfehlung der Woche ist verdammte Hacke. Ach ja, ich wollte sagen, guckt nochmal House of Cards. Das habe ich nämlich wieder angefangen. Es ist eine unfassbar gute Serie. Und gerade jetzt aktueller denn je mit allen politischen Querelen, die es gerade so gibt weltweit. Sehr interessant und immer wieder gut gespielt. Schaut da nochmal rein. Sehr, sehr gute Serie. So, Herr Stett, jetzt entlassen wir dich und jetzt entlassen wir alle anderen in die Woche. Ich schließe mit einem Gedicht von Heinz Erhardt. aus seinem Buch Klassisches. Herr Stett hat aber vorher noch das letzte Wort.
Ich wünsche eine wunderschöne Woche. Kommt gut durch die Woche und wie gesagt, seid lieb zueinander.
Dann gibt's jetzt Neues von Wilhelm Tell. Es ist das Ziel eines jeden Schützen, der Schuss muss genau im Schwarzen sitzen. Und einer, dem dies immer gelang und den schon Kollege Schiller besang, das war ein gewisser Tell aus der Schweiz. Er schoss so gut, dass der Gesler bereits erst in Erstaunen geriet, dann in Rage und ausrief: Nanu, das ist Tells Etage. In diesem Sinne.
Spitze.
Achso, warte mal, ich muss nochmal. Hier ist noch ein Sternchen. Moment, stopp. Wir müssen gleich nochmal. Da steht nämlich, also Nanu, das ist Tells Etage, das war das Ende. Und hier unten steht im Sternchen: Angeblich soll der Landvogt Gessler statt Etage Geschoss gesagt haben, aber dann würde es sich nicht auf Rage reimen.
Ah, okay.
Jetzt haben wir es sauber. So, in diesem Sinne nochmal.
Spitze.
Weiter so. Raketengute.